Transpondercode 77. Der Podcast rund um Flugunfälle und deren Hintergründe. Mit Ina und Nadja.
Hallihallo, da sitzen wir wieder.
Ja, hallo.
Ah, es ist schön, Freitag. Wir können aufzeichnen.
Ja.
Meine Arbeitswoche ist durch. Ich bin momentan so kaputt. Es ist.
Naja, wenn man das Freibad macht.
Ja, deswegen ist es auch.
Ja.
Ganz angenehm, jetzt mal hier zu sitzen und sich nicht zu viel körperlich zu betätigen.
Ja, das stimmt, außer dem Mund.
Ja, aber das ist ja, das können wir ja gut.
Das können wir gut, genau.
Und heute gehen wir zurück ins Jahr 2001. Und das Jahr 2001 war für die Luftfahrt ja nun wirklich ein schlimmes Jahr. Also ich meine, wir erinnern uns an die Terroranschläge vom 11. September. Dann an den Absturz von American Airlines Flug 587 am 12. November 2001. Haben wir hier im Podcast übrigens auch schon behandelt. Und der heutige Fall spielt nur 12 Tage später, nämlich am 24. November 2001. Und wir sind in Europa unterwegs. Es soll nämlich heute vom Flughafen Berlin-Tegel, da war Tegel noch geöffnet.
Ja, okay.
Vom Flughafen Berlin-Tegel also zum Flughafen nach Zürich in der Schweiz gehen. Geflogen wird eine Avro RJ100, die früher auch British Aerospace genannt wurde, bevor die zweite Generation 1993 dann umbenannt wurde. Denn 1993 gründete eben British Aerospace ein Tochterunternehmen namens Avro International Aerospace und ab da hießen die Flugzeuge dann eben Avro Regional Jet oder kurz Avro RJ. Das Flugzeug, über das wir heute sprechen, hatte das Kennzeichen Hotel Bravo India Mike und die Produktionsnummer E3291. Sie ist 30,99 Meter lang bei einer Spannweite von 26,34 Metern. Und obwohl sie damit ja recht klein ist, hat sie tatsächlich 4 Triebwerke.
Das ist ja auch ein Ding, weil nicht mal die große Boeing 777, die haben ja zum Beispiel ja nicht so eine großen Triebwerke.
Ja, die hat auch nur 2 und nicht 4. Aber
okay.
Ich weiß nicht, warum das kleine Flugzeug, aber
ja, gut.
Aber genau deswegen wurde das nämlich ursprünglich auch immer Jumbo-Liner genannt.
Okay.
Also als quasi Mini-Jumbo. Mhm. Und bei maximaler Bestuhlung hat eben das kleine Flugzeug auch nur Platz für 112 Passagiere. Am 22. August 96 und damit nur 6 Tage nach ihrem Jungfernflug wurde sie an Crossair ausgeliefert. Seitdem hat sie über 13.000 Stunden in der Luft verbracht. Und jetzt starten wir so richtig rein in die Folge. Mhm. Aber vorab habe ich noch eine Frage an dich. Nadja, kennst du noch das Weihnachtslied von Melanie Thornton?
Ja, kennt ja wohl jeder.
Das ist der Cola-Werbung.
Ja, das spielt ja auch jedes Jahr.
Mhm, genau. Und ich kann es hier nicht einspielen, weil das so eine rechtliche Sache ist. Da gab es auch auf TikTok mal so eine Abmahnwelle, wenn Leute das im Hintergrund haben laufen lassen oder was auch immer. Deswegen lassen wir das lieber. Aber wenn ihr euch jetzt nicht mehr direkt dran erinnern könnt, wobei spätestens, wenn ihr es hört, wisst ihr genau, welches Lied wir meinen, dann googelt doch einfach mal Wonderful Dreams von Melanie Thornton. Und genau, jetzt also rein damit in die Folge. Im Flugzeug befanden sich an diesem Abend nur 5 Crewmitglieder und 28 Passagiere. Darunter die Band Passion Fruit. Sagt ihr vielleicht auch noch was aus den 90ern?
Nee. Vielleicht, also mit dem Namen kannst du nicht.
So eine Girl Group.
Ja, aber ich denke mal, wenn ich da ein Lied von denen höre, dann weiß ich schon.
Also Passion Fruit war mit an Bord mit ihrem Manager und eben die US-amerikanische Sängerin Melanie Thornton. Im Cockpit saß zum einen Kapitän oder wie in der Schweiz gesagt wird Kommandant Hans-Ulrich Lutz, 57 Jahre alt, heutiger Flying Pilot und er hatte so um die 19.500 Flugstunden. Und zum anderen der noch nicht so erfahrene 25-jährige Co-Pilot Stefan Löhrer. Dieser konnte bis jetzt nämlich nur 490 Flugstunden sammeln. Aber es stellt sich halt die Frage, was ist eigentlich passiert? Und genau mit dieser Frage starten wir jetzt in die Folge. Es ist 20.01 Uhr, als Crossair Flug 3597 in Berlin-Tegel die Starterlaubnis bekommt. Der gesamte Flug dauert nur ungefähr eine bis anderthalb Stunden, je nach Wind. Schließlich sind es nur knapp 660 Kilometer von Berlin nach Zürich. Gegen 20.42 Uhr beginnt die Cockpit-Crew mit dem Sinkflug. Und ungefähr 6 Minuten später erfahren sie, dass sie auf Landebahn 28 landen sollen. Das überrascht sie kurz, denn eigentlich hatten sie sich auf Landebahn 14 eingestellt. Der Unterschied zwischen den beiden Pisten liegt darin, dass bei der 14 mit dem Instrumentenlandesystem, kurz ILS, gelandet werden kann, bei der 28 eben nicht. Hier müssen sie nach VOR DMI anfliegen. Bedeutet, Funkfeuer senden hier zwar auch Daten an den Flugcomputer, allerdings nur in Bezug auf Entfernung und Ausrichtung zur Piste, nicht aber über die Flughöhe. Dafür gibt es Papi-Leuchten links neben der Landebahn, die die Piloten ab einem gewissen Punkt während des Anfluges erkennen müssen. Und PAPI ist eine Abkürzung und steht für Precision Approach Path Indicator oder auf Deutsch Präzisionsanfluggleitwinkelbefeuerung.
Oha.
Also ich fand das Englisch schon kompliziert auszusprechen, aber ja, auf Deutsch ist jetzt auch nicht besser.
Nee, das stimmt.
Und ich glaube, wir haben noch nie in unserem Podcast über diese Lichter gesprochen, oder erinnerst du dich an?
Nee,
ich glaube nämlich auch nicht.
Über die Markierung. Hatten wir ja auch mal einen Fall.
Ja.
So, dass das nicht gesehen wird, genau, aber nicht über Lichter.
Okay, dann hier ein kurzer Exkurs dazu. Papi-Leuchten bestehen aus 4 Lichtern. Ist der Anflug und die Höhe perfekt, erkennt man aus dem Cockpit 2 rote und 2 weiße Lichter. 3 oder sogar 4 weiße Lichter zeigen an, dass das Flugzeug noch zu hoch ist. 3 oder 4 rote Lichter hingegen sieht man, wenn die Anflughöhe zu gering ist. Aber jetzt zurück in die Schweiz zu Crossair Flug 3597. 20.57 Uhr. Die Crew erhält die Freigabe, auf 6000 Fuß zu sinken. Das Wetter ist an diesem Abend nicht unbedingt das Beste. Ich meine, es ist November.
Ja.
So, teilweise fällt Schnee, die Temperaturen liegen bei etwa 0 Grad. Einige Wolken hingen in einer Höhe von nur 180 Metern. Und bei einer Höhe von 670 Metern war der ganze Himmel dann bewölkt.
Ja.
Darum ist es jetzt aber auch nicht verwunderlich, dass die Besatzung einer Embraer 145, die um 21.03 Uhr in Zürich landete, Folgendes an den Tower funkte. Just for information, the weather for runway 28 is minimum. So we had one ray inside about 2.2 DME distance away. Auf Deutsch, zur Info, das Wetter bei Landebahn 28 ist Minimum. Wir sehen die Piste erst aus einer Entfernung von 2,2 DMI. Die Lotsin nahm dies zur Kenntnis, gab es jedoch nicht weiter. Durch die gleiche Funkfrequenz aber kam es eben auch im Cockpit von Crossair Flug 3597 an. Und gleich ist es soweit. Die Landecheckliste ist abgearbeitet. Kapitän Lutz sucht die Anflugbefeuerung des Flughafens. Die Entscheidungshöhe von 1000 Fuß ist erreicht. Wenn Sie die Landebahn jetzt nicht sehen, müssen Sie durchstarten. Doch Kapitän Lutz ist sich sicher, den Boden und somit auch den Flughafen zu erkennen. Also, weiter geht's. Doch dann scheint es Kapitän Lutz doch zu unsicher zu sein und er entscheidet, durchstarten. Zu spät. Um 21.06 Uhr streift die Avro RJ100 erste Baumwipfel, bricht auseinander und stürzt dann auf einem Hügel in Bassersdorf ab und fängt sofort Feuer. Alarm wird ausgelöst und es dauert nur wenige Minuten, bis die ersten Helfer vor Ort sind. Um 21.10 Uhr ertönt Alarm bei der Flughafenfeuerwehr und auch bei der Feuerwehr Altbach. Die Feuerwehr Bassersdorf wird allerdings erst um 21.54 Uhr alarmiert. Und schon kurz nach dem Absturz steht fest, dass 24 der 33 Menschen an Bord tot sind. Darunter 2 Mitglieder der Girlgroup Passionfruit und auch die US-amerikanische Sängerin Melanie Thornton. Letztere sollte in der Schweiz in einer Fernsehshow auftreten. Über das Lied haben wir ja schon gesprochen. Mhm. Allerdings wurde diese Fernsehshow selbstverständlich danach erstmal abgesagt. Nur 9 Überlebende werden geborgen. Die meisten davon saßen im hinteren Teil der Avro RJ-100. Kurz nach dem Unglück sind Ermittler des Büros für Flugunfalluntersuchung, kurz BFU, vor Ort. Nun geht es darum herauszufinden, wie es passieren konnte, dass Crossair Flug 3597 circa 4 Kilometer östlich der Landebahn 28 abgestürzt ist. Die Trümmer werden begutachtet und 3 Tage später, am 27. November, in eine Lagerhalle nach Embrach transportiert. Zu diesem Zeitpunkt sind die Flugschreiber schon geborgen und auf dem Weg ins Labor. Jetzt sind die Ermittler unter der Leitung von Jean Auvigny am Zug. Wie konnte das Ganze geschehen? Zu Beginn stehen erst einmal 4 mögliche Ursachen im Raum. Mechanisches Versagen, Fehler der Flugsicherung, Probleme mit den Instrumenten oder Pilotenfehler. Und die Flugschreiber sind ja schon zur Analyse im Labor. Deswegen werden jetzt die Trümmerteile gesichtet und dokumentiert. Dabei fällt auf, dass zum Beispiel bei den Ölstandsanzeigern, wovon die Avro RJ-100 insgesamt 4 hatte, also eine Anzeige für jedes Triebwerk, eines verkehrt herum eingebaut ist.
Aber das wird ja nicht zum Absturz geführt haben.
Nee, das nicht. Die Frage ist halt, wenn sie da schon geschludert haben, wie ist es bei dem Rest? Also wie kann ich denn das falsch einbauen? Das sehe ich doch. Als nächstes kann bestätigt werden, dass die Triebwerke funktionsfähig waren. Ganz klar daran zu erkennen, dass sich Schmutz, Äste und so weiter in ihnen befanden. Das ist also ein weiteres Indiz, um technisches Versagen auszuschließen. Als nächstes wird die Fluglotsin befragt. Hat sie vielleicht Fehler gemacht? Und was sie dabei herausfinden, lässt uns schon mal wieder mit einem Kopfschütteln zurück. Denn die Lotsin war alleine im Tower. Ihr Supervisor, der eigentlich bis 22 Uhr Dienst gehabt hätte, ist früher gegangen.
Ja, wie schlusig, ne? Das ist für mich, ja, immer, jedes Mal, wenn ich sowas höre, unbegreiflich.
Also ich kann ja verstehen, ich mache auch gerne mal früher Feierabend, aber es muss halt auch passen.
Es müssen mehrere Leute da sein, also man kann ja nicht jemanden allein da lassen.
Ja. Und sie erfahren auch, genau wie wir vorhin, dass die Crew vor dem Flug, also die vor das Flugzeug vorher, schlechte Sicht meldete. Und genau das wäre nämlich ein Grund gewesen, der hätte genutzt werden können, um die andere Piste, also die Landebahn 14, wieder zu öffnen.
Aber warum war die überhaupt gesperrt?
Ja, die deutsche Bürokratie, würde ich sagen. Pass auf. Okay. Eigentlich wird die Landebahn 14 gern und oft genutzt, weil sie eben mit diesem ILS-Anflug möglich ist. Jedoch muss dann aus einer anderen Richtung angeflogen werden und das mit dem Beginn über Deutschland. Und genau da lag das Problem. Denn die Deutschen haben geklagt und so einigte man sich auf ein Nachtflugverbot ab 22 Uhr.
Okay.
So, deshalb blieb ihnen dann nachher nur
die Landebahn 28.
Genau, ja. Weil, ja, das da halt so war. Nur, wie schon gesagt, bei den Sichtverhältnissen wäre die Rechtslage eben eine ganz andere gewesen. Aber die Lotsin hatte vielleicht einfach nicht genug Erfahrung oder traute sich nicht, die Piste wieder zu öffnen.
Vielleicht durfte sie es auch nicht, weil der Supervisor gesagt hat, wird nicht geöffnet. Oder.
Genau, also wir wissen es alles nicht. Wir machen ihr daraus jetzt auch keinen Vorwurf. Sie wird schon ihren Grund gehabt haben.
Genau.
Wäre der Supervisor mal da gewesen. Außerdem war Crossair in Zürich stationiert und der Kapitän flog dort regelmäßig. Er kennt die Pisten also.
Ja.
Mal ganz abgesehen davon, dass er sogar die Freigabe für Landebahn 28 zurückweisen hätte können und um eine andere Landebahn bitten könnte.
Hat er nicht.
Nee, hat er nicht. Und das finden die Ermittler schon etwas merkwürdig. Da kommt es genau passend, dass die Auswertung des Stimmrekorders endlich da ist. Und da gibt es schon ganz andere Einblicke in den Flug. Denn erst einmal erklärt Kapitän Lutz jeden Schritt, den er macht. Ganz genau. Hört sich soweit alles gut und richtig an. Ist ja gut, wenn einer alles kommentiert, was er macht, weil dann hören die wenigstens, was da Sache war. Doch anhand dieser Unterhaltung sind die Ermittler jetzt so weit, dass sie anscheinend wissen, dass keiner der Piloten aus dem, also keiner aus dem Cockpit hat bemerkt, dass sie noch viel zu weit vom Flughafen entfernt sind als gedacht. Mhm. Weil sie haben ja die Landebahn schon gesucht, die konnten sie aber noch gar nicht sehen.
Wie weit sind sie also da noch weg?
Ja, so ungefähr 6,5 Kilometer.
Okay, aber wenn du sagst, dass es auf dem Flugdatenschreiber ist, dann müssen die Instrumente das doch irgendwie angezeigt haben, oder?
Tatsächlich. Also eigentlich schon. Aber auch das wollen die Ermittler nachprüfen. Auf den ersten Blick ist der DMI allerdings zu stark zerstört. Der Flugdatenschreiber speichert das auch nicht. Doch der Kapitän hat ja zum Glück genau jeden einzelnen Schritt ausgesprochen. Auch die Entfernung zum Flughafen, abgelesen vom DMI. Und das in Verbindung mit den Radardaten zeigt den Ermittlern ganz klar, dass ihm die richtige Entfernung angezeigt wurde. Also das können sie nachprüfen, als sie das letzte Mal anhand von Beweisen nachgucken konnten, waren sie 9,6 Kilometer vom Flughafen entfernt. So. Und danach ist auf den Stimmrekorder nichts mehr zu hören, was sie von der Entfernung sagen. Aber wenn der bis, ich sag mal, 9 Kilometer vorher funktioniert hat, warum sollte er dann plötzlich, also immer kann was ausfallen, aber ja, das wäre ja schon merkwürdig.
Aber haben sie schlicht und einfach vergessen, im weiteren Anflug auf die Entfernung zu achten?
Ja.
Okay.
Wahrscheinlich. Denn eins ist klar, und zwar haben beide Piloten angestrengt immer wieder nach draußen geguckt, um die Befeuerung der Landebahn zu finden. Mhm. Und somit ist auch die dritte mögliche Unfallursache, also ein Instrumentenfehler, so gut wie ausgeschlossen. Des Weiteren muss mindestens ein Pilot ständig alle Instrumente im Blick haben und darf erst in den Sichtflug übergehen, wenn der jeweils andere Pilot meldet, dass die Landebahn in Sicht ist. Auf gar keinen Fall dürfen beide zur gleichen Zeit rausgucken.
Haben sie aber gemacht.
Ja. Und erst dann darf nämlich die Landung im Sichtflug erfolgen. Wenn einer das gesehen hat, dann kann der andere rausgucken, so damit einer immer die Instrumente im Auge hat. Anhand der Anflugkarten und der Aufzeichnung des Flugdatenschreibers erkennen die ermittelnden Beamten, dass das Flugzeug vor der Landung einen steileren Sinkflug aufwies, als die Karten vorgaben. Warum, kann sich aber zu diesem Zeitpunkt noch niemand erklären. Denn eigentlich sinken Piloten beim Anflug auf Piste 28 erst hinter den Hügeln auf 2400 Fuß, also ungefähr 730 Metern, um den Rest bis zur Landung langsam auszugleiten. Crossair Flug 3597 sank allerdings schon vor den Hügeln auf 2400 Fuß. Und damit brach Kapitän Lutz eine Grundregel des Fliegens. Denn er darf die Mindestflughöhe erst ab dem Moment unterschreiten, wo er die Landebahn tatsächlich in Sichtweite hat. Auf dem Stimmrekorder ist zwar zu hören, dass er sagt, er hätte Bodenkontakt. Allerdings sind sich die ermittelnden Beamten nicht sicher, was er damit gemeint hat.
Ja, aber das wollte ich auch gerade fragen. Müsste es nicht heißen Landebahn in Sicht oder sowas?
Richtig. Du bist schon eine richtig gute Flugunfallermittlerin. Und genau deshalb geht's jetzt in den Flugsimulator. Alle Einstellungen werden an das Wetter und die Dunkelheit angepasst. Genau wie es auch am Abend des 24. November 2001 war. Jetzt ist es sicher. Es ist unmöglich, von dort, wo sie sich befanden, die Landebahn auch nur annähernd zu erkennen. Denn es lag noch ein Hügel zwischen ihnen. Und zwar genau der Hügel, den sie nur Sekunden später trafen.
Aber das ist dem Co-Piloten auch nicht aufgefallen.
Nö.
Ich verstehe mich immer, warum sitzen da zwei Leute drin? Ich verstehe es dann immer nicht.
Also es ist ihm insoweit aufgefallen, dass er ihm irgendwann Minimumhöhe angesagt hat, mehr aber eben auch nicht.
Hat er sich nicht mehr getraut, noch mehr zu sagen?
Das weiß keiner so genau und wir werden es auch nicht mehr erfahren. Aber vielleicht hat er tatsächlich Angst vor der Reaktion des in Anführungsstrichen erfahrenen Piloten.
Warum betonst du das jetzt gerade so?
Weil ich glaube, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist, damit wir uns die Vita und die Laufbahn des Kapitäns einmal genauer anschauen. Und ich habe das ja schon gemacht, deswegen erzähle ich euch das auch, weil das müsst ihr hören. Sein Abitur schaffte er nicht und begann daraufhin eine Ausbildung zum Schlosser. Mit 17 fiel er durch die Aufnahmeprüfung der Fliegerschule der Schweizer Luftwaffe. Durch seine schlechten Schulnoten wurden weitere Zulassungsanträge abgelehnt. Also begann er eine private Ausbildung zum Segelflieger, dann zum Segelfluglehrer und wurde Pilot für einmotorige Kleinflugzeuge. Mit 23 konnte er über diesen Umweg die Lizenz zum Berufspiloten erwerben. Seine Ausbildung für den Instrumentenflug dauerte insgesamt 3 Jahre, weil er diverse praktische und theoretische Prüfungen nicht bestand. 1979 ging er dann zu Crossair. Dort flog er Fairchild Metroliner und Saab 340. 1982 hatte er es bei Crossair geschafft. Sein Ruf war tadellos und er war sogar stellvertretender Chefpilot geworden. Dann arbeitete er eine Zeit lang als freier Mitarbeiter für diverse Airlines. 1996 sollte er von Crossair auf die McDonnell Douglas umgeschult werden. Klappte aber nicht, weil er mit den Flugsystemen immer wieder Probleme hatte und so die Prüfung nicht bestand. Deshalb begann er im Mai 2001 die Umschulung auf die Avro RJ100 vom heutigen Unglückstag.
Das heißt, er flog die Maschine ja nur 6 Monate.
Richtig. Soll ich noch mehr erzählen?
Noch mehr?
Na, ich mache noch die 5 krassesten.
Ja, gut, okay.
Erstens, 1990 fuhr er als Ausbilder das Fahrwerk einer Saab 340 ein, um dem Flugschüler zu zeigen, dass nichts passieren kann, während das Flugzeug am Boden ist. Dummerweise ging das bei dieser Saab 340 trotzdem. Heißt, die Maschine stand, fuhr ihr Fahrwerk ein, donnerte auf den Boden und hatte ab dem Moment nur noch Schrottwert.
Wie kann man denn so blöd sein? Das ist schon wieder sowas, das geht schon wieder in meinen Kopf nicht rein. Das ist doch logisch, wenn du dies einfährst im Stehen.
Also eigentlich sollte das nicht gehen.
Ja, aber es geht
und
ja.
Und ich habe halt gehört, dass es bei der Saab geht. Ich habe aber auch andere Artikel gelesen, wo stand, dass diese Saab defekt war und es nur deshalb ging.
Ah, okay.
Also ich bin mir da nicht so ganz sicher. Fakt ist, er hat die Maschine einfach zerlegt.
Ah, okay.
Zweitens, Abbruch eines Line-Checks, weil ein Fehler zu einer Gefahrensituation führte und ein Line-Check wird klassisch einmal im Jahr gemacht. Da fliegt dann einfach noch ein Pilot mit, um zu prüfen, ob alles regelkonform läuft. Drittens, ab 91 durfte er nicht mehr als Trainingskapitän arbeiten, weil seine Leistungen ungenügend waren. Viertens, 1995 kam es wohl zu einem missglückten Landeanflug. Leider weiß ich da nicht mehr drüber. Da habe ich nichts mehr rausgekriegt. Und jetzt kommt fünftens. 1999 machte er einen gravierenden Navigationsfehler. Er sollte bei einem privaten Rundflug eigentlich nach Sion in der Schweiz fliegen. Und beim Landeanflug fiel den Passagieren allerdings italienische Straßenschilder auf. Und nachdem sie ihm das gesagt haben, startete er dann durch und fand dann zum Glück auch noch den Weg nach Sion.
Das kann doch alles nicht dein Ernst sein.
Doch. Und Fakt ist, dass die letzten beiden Aktionen auch erst nach dem Absturz von Crossair ins Licht kamen.
Also es war mal wieder ein Pilotenfehler.
Ja. Aber es gab halt auch Dinge, die erleichtert haben, dass es zu diesem Pilotenfehler kommt,
ja,
sage ich mal.
Ja, natürlich. Aber wie kann... Alter, bleibt mir die Spucke weg. Dass da wieder einer ist, der 1000 Mal durchgeflogen ist, gefühlt, und dann fliegt er 2 Jahre gut. Ja, und dann kommen da solche Missgeschicke wieder oder wie auch immer.
Ja.
Ich verstehe sowas nicht. Das hat doch was. Also, es ist ja genauso, als wenn man dich jetzt dahinter setzen würde, nur weil du hier so einen Simulator machst oder sowas, ja, und sagst, jo, hast ja genug Flugstunden am Simulator hier. Ja. Nee. Weißt du? Gibt es ja dieses Flugsimulator-Spiel.
Ja.
Krass.
Ja, es ist wieder Irrsinn.
Ja, ist es wirklich.
Also, aber stell dir mal vor, du sitzt bei so einem Rundflug und weißt eigentlich, dass du in Deutschland wieder landest und denkst, das sind aber komische Straßenschilder hier. Ja. Solche haben wir hier nie gehabt.
Nee,
und bist plötzlich im ganz anderen Land.
Ja, bist in Italien oder ja, wie da oder wie auch immer. Unglaublich.
Das ist ja auch völlig irre.
Ja.
Aber ich habe noch einen kleinen Auszug aus dem Unfallbericht mitgebracht. Der Unfall ist darauf zurückzuführen, dass die Maschine im Endanflug des Standard VOR DME Approach auf Landebahn 28 in Eigennavigation gegen einen bewaldeten Höhenzug flog. Eben weil die Besatzung unter den Instrumentenflugbedingungen den Sinkflug unter die Mindesthöhe für den Anflug fortsetzte, ohne über die dazu notwendigen Voraussetzungen zu verfügen. Die Flugbesatzung leitete das Durchstartmanöver zu spät ein. Die Untersuchung hat folgende kausale Faktoren für den Unfall ermittelt. Der Kommandant unterschritt die Mindestflughöhe für den Anflug. Der Copilot unternahm keinen Versuch, die Weiterführung des Fluges unter die Minimum Descent Altitude zu verhindern. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, es gab Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass das Ganze passieren konnte. Und dazu kommen wir jetzt, ist auch wieder der Auszug aus dem Unfallbericht. Im Anflugsektor der Piste 28 des Flughafens Zürich war kein System vorhanden, welches bei Unterschreitung einer Sicherheitsmindesthöhe einen Alarm auslöst. Die Verantwortlichen des Flugbetriebsunternehmens haben über lange Zeit die fliegerische Leistung des Kommandanten nicht zutreffend bewertet. Dort, wo Schwächen erkennbar waren, ergriffen sie keine zweckmäßigen Maßnahmen. Das Konzentrations- und Entscheidungsvermögen des Kommandanten sowie seine Fähigkeit zur Analyse komplexer Vorgänge waren aufgrund von Übermüdung beeinträchtigt. Zu Übermüdung kommen wir gleich auch noch. Die Aufgabenverteilung der Flugbesatzung während des Anfluges war nicht zweckmäßig und entsprach nicht den Verfahrensvorgaben des Flugbetriebsunternehmens. Der Höhenzug, den das Flugzeug berührte, war auf der Anflugkarte, welche die Flugbesatzung verwendet hatte, nicht eingetragen. Das finde ich eigentlich auch schlimm. Dann hast du schon so Anflugkarten.
Ja.
Und dann steht das da nicht drin. Ich meine, wenn du da einen Hügel hast, der irgendwie 2000 Meter hoch ist. Also der war nicht 2000 Meter, aber
ja, ich weiß,
der muss ja doch da drin sein.
Ja, eigentlich ja.
Okay, weiter geht's. Die auf dem Flughafen ermittelte meteorologische Sicht war für den Anflug auf Piste 28 nicht repräsentativ. Die zum Unfallzeitpunkt gültigen Sichtminima auf Piste 28 war nicht zweckmäßig. Und was ich jetzt am Schluss noch sagen kann, ist, dass jetzt mittlerweile auch die Landebahn 28 eben nach dem Absturz ein Instrumentenlandesystem bekommen hat, inklusive eines Alarms für Fluglotsen, falls Maschinen eben zu tief anfliegen. Und es gab tatsächlich auch eine Anklage wegen fahrlässiger Tötung in insgesamt 24 Fällen gegen einmal den CEO von Crossair, den Gründer von Crossair und noch vier weitere Mitarbeiter. Jedoch entschied ein Gericht am 16. Mai 2008, dass keine ausreichenden Beweise vorlagen. Und so wurden alle sechs freigesprochen. Die Beschuldigungen waren unter anderem, dass Piloten gezwungen wurden, länger als vorgeschrieben zu fliegen oder mit kürzeren Ruhephasen. Ansonsten wurde mit Kündigung gedroht, aber das konnten sie halt nicht beweisen. Man munkelte, dass wenn man dort eingestellt wurde, man zu einem Geschäftsessen zitiert wurde, wo einem dann das Ganze halt nahegelegt wurde. Aber wie gesagt, das war nicht beweiskräftig oder die hatten halt keine einschlägigen Beweise. Und dann
gut, vielleicht hatten aber auch die anderen gesagt, wir sagen nicht aus,
ja,
weil sie zu dem Zeitpunkt noch den Job hatten.
Ja, genau.
Wie auch immer.
Also ja, das weiß man eben nicht. Und Crossair gibt es heute so eben nicht mehr, denn 2002, also nur ein Jahr nach diesem tragischen Unfall, wurde umstrukturiert und das Ganze ging in Swiss International über, was wir heute immer noch als Swiss kennen. Fliegt ja immer noch.
Ja, aber Frage ist eben halt auch, haben Sie das jetzt geändert alles?
Was meinst du?
Bei der Swiss?
Ja,
das
mit Sicherheit.
Ja, doch, ne?
Ja.
Okay.
Also ja, das denke ich schon, da gab es wohl auch noch ganz viele Dramen und so in den 2000ern. Ja. Und
also an Thornton kann ich mich ja noch erinnern, damals, wo das passiert ist.
Ja.
Ja, da, das war schon echt heftig.
Ja.
Ja, aber wegen sowas, ne? Das ist nicht, weil jetzt irgendwie... Also ich meine, ich könnte immer, wenn ich jetzt auch so Angehöriger wäre und da wird jetzt, naja gut, das irgendwie bricht mal was ab oder könnte ich einfacher mit umgehen, als wenn man denn so einen Bericht hört und wo der Kapitän oder der Kommandant, wie es da ja heißt, wirklich eine Laufbahn hinter sich hat, die ja nicht vorzeigefähig
Nein,
ist.
Nein, auf gar keinen Fall.
Da könnte ich, glaube ich, nicht mitleben.
Es ist halt...
Also schwer, also, das könnte ich nicht verknusen.
Ja. Wobei ich glaube, wahrscheinlich wäre ich nicht mal sauer auf ihn, weil wer weiß, ob der in seinem verschobenen Hirn das überhaupt gecheckt hat, dass der einfach das nicht kann.
Ja.
Sondern wahrscheinlich würden mich die Leute, die ihn haben, damit durchkommen lassen. Die ganze Zeit.
Auch noch, das würde mich auch triggern. Ja, natürlich. Auch noch, aber ich würde da jeden die Schuld für geben, glaube ich. Also sogar auch der, wie heißt die, nicht Lotsin?
Ja, doch, Fluglotsin.
Doch, Fluglotsin.
Ja. 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 Ja, es war wieder, das eine führte zum anderen. Es ist wie immer.
Ja.
Also.
Ja, und dann wird man nicht verurteilt, ne? Also, das finde ich schon, da hätten sie wenigstens die Verantwortlichen. Ja, aber das ist das eben, ne?
Ja, ist schwierig.
Es gilt so lange als unschuldig, bis die Schuld bewiesen ist, ne?
So ist es.
Ja. Naja, das ist wieder ein Knackifall gewesen.
Ja. Und damit sind wir dann jetzt aber auch am Ende. Ich kann euch sagen, wenn ihr Bock auf die Outtakes habt, dann hört gerne rein. Die sind heute ein bisschen länger, weil anscheinend waren wir heute nicht so...
Heute war der Wurm drin, ja.
Ja, der Wurm war drin. So ist es. Und ich, für alle, die bei Spotify hören, ich lade nochmal eine Umfrage hoch, ob ihr Bock habt, eine Folge über MH370 zu hören. Das wäre ein bisschen mehr Recherchearbeit, weil das Flugzeug eben nicht da ist und es so viele hunderttausende Berichte und so darüber gibt.
Mhm.
Aber ich glaube, das wäre mal ganz gut, dass wir darüber...
Ja, natürlich.
Mal quatschen. Ja. Und genau, wenn ihr Bock drauf habt, stimmt einfach mal ab. Ich lade die mit der Folge, ist auch dann die Umfrage online und dann haut rein.
Super.
In diesem Sinne, habt eine tolle Woche.
Genau.
Wir sind raus. Bis in 14 Tagen.
Alles klar. Bis dann.
Tschüss.
Ciao.
Das Flugzeug vom heutigen Samstag hatte das Hotel, hatte das Kennzeichen. Oh Gott.
Hä? Das ist ja auch ein Ding. Weil nicht mal große Boeing 77 zum Beispiel 4 Triebwerke.
Du hast eine 7 vergessen.
777.
Aber du hast nur 77 gesagt.
Echt?
Ja.
Verdammt.
Im Cockpit saß zum einen Kapitän. Achso, ja. Falscher Satz. Anders betont. Im Cockpit saß zum einen Kapitän oder wie in der Schweiz gesagt wird Kommandant Heinrich Ulrich Lutz, nein Hans Ulrich Lutz.
Oh, jetzt geht's los. wie weit sind die? Also nee, verkehrt. Wie weit sind sie da noch weg? Achso, ich bin dran. Oh, es ist nicht mein Tag heute.
Ich wollte schreiben, falls Maschinen zu tief anfliegen und habe geschrieben, falls Maschinen.
Ach, falls Maschinen, ja, Tatsache.
Die Beschuldigten waren unter anderem, die Beschuldigungen, Alter.